Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Ich lese die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe kann keine Frucht bringen aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Als ich gestern Morgen an einer Tankstelle einen defekten Autoreifen abgab, musste ich auch meinen Namen nennen und meine Telefonnummer. Und ich fragte dann den Mitarbeiter auch mein Geburtsdatum. Aber das wollte er nun doch nicht wissen und meinte auch etwas scherzhaft, in Fragebogenform, geboren, wenn ja, warum? Nun, geboren, die Antwort ist klar, doch warum? Ich denke, das ist eine sehr berechtigte Frage. Wozu bin ich überhaupt in diese Welt gekommen? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Manche haben sich mit dieser Frage vielleicht kaum oder gar nicht beschäftigt. Und manche bewegt diese Frage sehr stark, sie werden davon umgetrieben, aber haben bisher keine letzte Antwort darauf gefunden. In diesem Jahr wird sicherlich anlässlich des 150. Geburtstages von Charles Darwin die Debatte Schöpfung oder Evolution ganz neu angeheizt. Ich denke, man hat diese Frage in der Vergangenheit in christlichen Kreisen wahrscheinlich viel zu wenig bedacht. Man hat ihr viel zu wenig Bedeutung beigemessen. Tatsache ist, dass auch die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens entscheidend von der Beantwortung der Frage Schöpfung oder Evolution abhängig ist. Jemand, der Gott als Schöpfer abgesetzt hat, der glaubt, dass sein Dasein in dieser Welt auf den Zufall zurückzuführen sei, kann wohl vordergründige Antworten geben auf die Frage nach dem Zweck des Lebens, aber keine letzte Antwort, die bleibt ihm versagt. Und darum kamen die Philosophen des sogenannten Existenzialismus zu dem Ergebnis, das Leben ist letztlich völlig sinnlos, total sinnlos. Ernest Hemingway hat daraus die Konsequenz gezogen und sich das Leben genommen. Wir, die wir zutiefst davon überzeugt sind, dass Gott als der Schöpfer alles ins Leben gerufen hat, diese Welt geschaffen hat und dass auch wir ganz persönlich unser Dasein allein, einzig und allein ihm zu verdanken haben, wir bekommen in der Bibel auch die Antwort auf die Frage, wozu hat er uns denn eigentlich erschaffen? Gott hat uns erschaffen, damit wir ihn verherrlichen. So heißt es hier in diesem Abschnitt, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist also die Bestimmung des Menschen. Und darin liegt die Glückseligkeit des Menschen. In unserem Abschnitt erfahren wir auch, wie diese Verherrlichung Gottes geschieht, nämlich indem wir Gott Frucht bringen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. An der Frucht, die wir bringen als Jünger Jesu, wird etwas von dem Wesen Gottes sichtbar. Dadurch wird Gott geehrt. Gott wird dadurch groß gemacht. Wir wollen das zunächst einmal festhalten und zutiefst bedenken. Die Bestimmung unseres Lebens liegt darin, Gott zu verherrlichen, indem wir ihm Frucht bringen. Frucht, viel mehr Frucht, viel Frucht. Ich denke, diesem Gedanken, dieser Wahrheit muss man sich zunächst einmal stellen. Wir sind also nicht auf dieser Erde, um glücklich zu sein. Wir sind nicht auf dieser Erde, um uns selbst zu verwirklichen, sondern wir sind, und das ist eben von Gott her unsere Bestimmung, wir sind dazu da, um Gott zu verherrlichen, indem wir ihm Frucht bringen. Eine andere Existenzberechtigung haben wir nicht. Und ist das nicht unser Ziel, ist das nicht unser tiefstes Verlangen, gehen wir an der Bestimmung Gottes für unser Leben vorbei. Von daher ergibt sich in unserem Text die wichtige Frage, wie können wir Gott Frucht bringen? Darum geht es ja hier in Johannes Kapitel 15. Am vergangenen Sonntag haben wir uns mit diesem wunderschönen Bild vom guten Hirten und den Schafen beschäftigt. Und heute haben wir ein genauso schönes und bekanntes Bild vor uns, nämlich das vom Weinstock und den Reben. Gott hat Jesus Christus in diese Welt gepflanzt, damit er durch alle, die an ihn glauben, Frucht für Gott bringt. Im Alten Testament wird Israel als Weinstock bezeichnet. Wir lesen ein Wort dazu aus Psalm 80. Da heißt es in den Versen 9 folgende: Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Israel wird also hier als Weinstock bezeichnet. Ich habe dich gepflanzt, so heißt es in Jeremia Kapitel 2, 21, als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Der Weinstock wurde zu einem Symbol für Israel. Die Münzen der Makkabäer trugen als Emblem einen Weinstock und an der Stirnseite des Tempels befand sich ein großer goldener Weinstock. Doch Israel hat Gott nicht die Frucht gebracht, die Gott von ihm erwartete. Das Lied vom Weinberg, Jesaja Kapitel 5, veranschaulicht diese Tatsache. Ich lese uns einmal aus Jesaja Kapitel 5, die Verse 1 folgende. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Gott wartete auf gute Früchte. Er tat alles, damit diese guten Früchte gebracht werden konnten. Aber das Volk Israel brachte schlechte Früchte, saure Trauben. Nun hat Gott einen anderen Weinstock gepflanzt. Der Herr Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Das Wort, das der Herr Jesus hier gebraucht, bedeutet echt, zuverlässig, wahrhaftig. Der Weinstock Israel war entartet. Bei Jesaja ist er verwildert, Jeremia klagt ebenfalls über einen schlechten, wilden Weinstock und Hosea weint darüber, dass Israel zu einem wild wuchernden Weinstock geworden ist. Und dagegen bezeichnet der Herr Jesus Christus sich selbst als den echten Weinstock, auf dessen Fruchtbarkeit Gott sich verlassen kann. Er ist der zuverlässige Weinstock. Und wie der Weinstock durch die Reben seine Frucht bringt, so auch Christus durch seine Jünger. Alle, die ihre Sündhaftigkeit vor Gott erkannt haben, ihre Verlorenheit vor Gott, die Gott Recht gegeben haben in seinem Urteil über uns und zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, an seine Gnade, an die Vergebung durch sein Blut, sind Reben am Weinstock Jesus Christus. Es geht hier um ein Verwachsensein der Reben mit dem Weinstock. Um ein Verwachsensein, um eine organische Verbindung zwischen dem Herrn Jesus Christus und seinen Jüngern. Es geht also nicht um eine äußere Dazugehörigkeit. Eine äußere Dazugehörigkeit durch Tradition oder aber dadurch, dass man sich irgendeiner Kirche, einer Glaubensgemeinschaft oder sonst einem Kreis angeschlossen hat, sondern es geht um eine enge Verbindung, um eine enge Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Das soll das Bild vom Weinstock und den Reben veranschaulichen. Und weil es eine innere Verbindung ist, um die es hier geht, können wir unter allen Umständen Frucht bringen. Unter allen Umständen. Das heißt also, das Fruchtbringen ist nicht abhängig von irgendwelchen äußeren Verhältnissen. Wo wir auch stehen, wo wir auch unseren Platz einnehmen, wo wir uns auch befinden, unter welchen Verhältnissen wir auch immer zu leben haben, ein Fruchtbringen ist immer möglich, immer. Ein Beispiel dafür ist ein Gruß, den der Apostel Paulus ausrichtet oder ausrichten lässt an die Philipper. Ich lese einmal Kapitel 4, Vers 22. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Das heißt also, es gab im Bereich des Kaisers, im Hause des Kaisers, Menschen, die zum Glauben an Christus gekommen waren. Und wir können uns vorstellen, welch eine schwierige Situation das für diese Gläubigen gewesen ist. Welche Gefahren da auf sie lauerten und von denen sie umgeben wurden. Umgeben waren. Wie schwierig das war, hier seinen Glauben zu bekennen, einen guten, Gott wohlgefälligen Weg zu gehen. Am Kaiserhof, wo so viel gottloses Wesen war. Aber es ist offenbar möglich, durch die Gnade Gottes ist es möglich, überall, wo Gott uns auch immer hinstellt und unter welchen Bedingungen wir auch immer zu leben haben, dass wir Gott Frucht bringen, ihn verherrlichen dadurch, dass wir ihm Frucht bringen. Also wir sagen es noch einmal, dadurch, dass es hier um eine innere Verbindung geht zu Jesus, um ein organisches Verwachsensein mit ihm, ist es möglich, dass wir überall und unter allen Umständen Gott Frucht bringen. Und entscheidend für das Fruchtbringen ist eben, und das macht uns dieses Gleichnis sehr deutlich, das Bleiben in Christus. 7-mal wird in diesem Abschnitt das Wort Bleiben gebraucht. Bleibet in mir und ich in euch, so heißt es hier. Die Rebe bezieht alles, was sie braucht, aus dem Weinstock heraus. Und alles, was wir nötig haben, um Gottes Frucht zu bringen, ist im Weinstock in unserem Herrn Jesus Christus enthalten. Und es geht einfach darum, dass wir in ihm bleiben. Dass der Geist Gottes uns immer wieder das vom Weinstock her vermitteln kann, was wir brauchen, damit wir Gott Frucht bringen. Die Liebe, die Freude, die Geduld, die Freundlichkeit, der Glaube, oder man kann auch übersetzen mit Treue, Zuverlässigkeit, Sanftmut, Bescheidenheit, all das ist in Christus enthalten. Und es geht darum, dass wir in ihm bleiben, damit uns das ständig durch den Heiligen Geist zufließt, damit wir Gott Frucht bringen können. Bleibt in mir, so sagt Jesus, und ich in euch. Wie die Rebe kann keine Frucht bringen aus sich selber, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun, was Gott Frucht bringt. Ich habe immer wieder mal darauf hingewiesen, dass der Mensch natürlich ohne Christus alles Mögliche tun kann und sehr erfolgreich sein kann in seinem Tun. Aber er kann nichts tun, was Gott Frucht bringt, wenn er nicht in der ständigen Abhängigkeit vom Herrn Jesus Christus lebt. Wie die Rebe vom Weinstock. Völlig abhängig ist. Und über dieses Bleiben in Christus erfahren wir etwas Genaueres, ebenfalls im Johannesevangelium im 6. Kapitel. Ich lese uns einmal den 56. Vers. Da sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Hier spricht der Herr Jesus also von seinem Erlösungswerk, schon vorausschauend von dem, was er tun würde am Kreuz für seine Jünger, für die Menschen in dieser Welt. Er würde seinen Leib geben, er würde sein Blut vergießen und alle, die nun dieses Erlösungswerk im Glauben ergreifen, gehören zu ihm, wie die Rebe zum Weinstock. Und sie bleiben dadurch in ihm, dass sie das ständig und immer wieder aufs Neue im Glauben in Anspruch nehmen. Also das Bleiben in Christus ist zunächst einmal in der Hauptsache ein Bleiben in seinem Erlösungswerk durch den Glauben. Dadurch, dass unsere Augen immer wieder auf Golgatha, auf den gekreuzigten und auf den auferstandenen Herrn ausgerichtet sind, bleiben wir in ihm. Das ist ganz entscheidend. Das heißt also, hier geht es nicht um ein Tun und ein Abmühen von unserer Seite, sondern es geht um ein Ruhen in dem, was Gott in Christus bereits getan hat. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, essen und trinken hier, Bilder für den Glauben, der bleibt in mir und ich in ihm. Hier sehen wir also, dass das Geheimnis eines fruchtbaren Christenlebens in dem Bewusstsein der eigenen Schwachheit liegt, im Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit und des eigenen Unvermögens. Hier ist also nicht stark sein die Devise, sondern es geht darum, dass wir uns dessen immer wieder bewusst werden, dass wir schwach in uns selbst sind, unfähig aus uns selbst heraus Gott Frucht zu bringen. Wie Jesus hier ja auch sagt, wie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wir sind also von uns aus nicht in der Lage, Gott irgendetwas Wohlgefälliges zu bringen. Und dieser Schwachheit und Ohnmacht sollten wir uns immer wieder bewusst sein, um dann umso mehr die Abhängigkeit von ihm zu suchen und im Glauben das zu ergreifen, was wir in Christus haben. Wie dankbar sind wir beispielsweise für eine Sitzgelegenheit, wenn wir uns schwach und elend fühlen? Und wie dankbar sind wir, dass wir in Christus alles haben, was Gott verherrlicht, was nötig ist, um Gott die entsprechende Frucht bringen zu können. Der China-Inland-Missionar Hudson Taylor hat das in seinem Leben so erfahren, dass er anhand von Johannes Kapitel 15 erkannt hat, worin denn eigentlich nun das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens für Gott besteht. Und er hatte eine Zeit, in der er von Versagen zu Versagen ging. Das Klima dort machte ihm sehr zu schaffen, der Umgang mit den Mitarbeitern, er war als Arzt tätig. Es gab Probleme über Probleme und immer wieder reagierte er so, dass er sich abends anklagen musste. Er reagierte empfindlich, er reagierte ärgerlich und er fragte sich, gibt es keine Möglichkeit, ein Überwinderleben zu führen? Gibt es keine Möglichkeit, Gott die entsprechende Frucht zu bringen? Die Frucht der Liebe und der Sanftmut und der Geduld. Und dann stieß er durch den Brief eines Freundes auf Johannes Kapitel 15. Er hatte gefastet, er hatte gebetet. Er wusste, es geht um den Glauben, aber auch der stellte sich nicht ein. Und dann wurden ihm die Augen geöffnet dafür, dass alles im Weinstock enthalten ist. Alles in Christus, was wir brauchen. Er sagte, es geht nicht darum, dass wir darum ringen und uns abmühen, das aus dem Weinstock herauszubringen, sondern dass wir ruhen in dem, der treu ist, der nun alles wirkt in uns. Alles, was wir brauchen, um Gott verherrlichen zu können. Also das Ruhen in ihm und dieses Ruhen in ihm setzt natürlich das Bewusstsein eigener Schwachheit voraus. Eigener Sündhaftigkeit und eigener Schwachheit voraus. Und wenn wir stark sind in uns selbst, werden wir versuchen, auch das selbst zu produzieren, was Gott gefällt. Sind wir aber schwach in uns selbst, werden wir stark sein im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens, für alles, was wir zu tun haben. Es geht ja nicht nur um bestimmte, spezielle Dinge im Raum der Gemeinde Jesu, sondern es geht ja um unseren Alltag, um unser alltägliches Leben. Am Arbeitsplatz, in der Schule, zu Hause, wo auch immer der Mensch, der Christ sich aufhält, sollte er Gott Frucht bringen. Das ist nur möglich in dieser ständigen Abhängigkeit der Rebe vom Weinstock. Nun, drei Dinge gehören noch in diese enge Lebensverbindung mit Christus hinein, die der Herr Jesus hier erwähnt. Und auf den dritten Punkt möchte ich dabei noch etwas ausführlicher eingehen. Zunächst einmal das Hören auf Gottes Wort. Ich lese dazu die Verse 7 und 5. Zunächst 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Dieses Ich in ihm geschieht durch das Wort. Das Wort Gottes ist es, das in uns wohnt. Und wenn das Wort Gottes in uns wohnt, dann bringen wir Frucht, auch durch gläubiges Gebet. Also es geht zunächst immer auch im Bewusstsein unserer Ohnmacht und Abhängigkeit um das Hören auf Gottes Wort. Wie schmeckt uns das Wort Gottes, wenn wir innerlich angefochten sind und wissen um unser Unvermögen? Wenn wir stark sind in uns selbst, wird uns das Wort Gottes, werden uns die Verheißungen Gottes kaum etwas zu sagen haben. Wir alle haben das erlebt in der Vergangenheit, dass da, wo wir bedrängt wurden, von außen bedrängt wurden, von innen bedrängt wurden, dass uns da das Wort Gottes geschmeckt hat. Dass es uns hingezogen hat, hingetrieben hat zum Wort Gottes. Weil hier die Kraft ist, die wir brauchen. Darum geht es also, dass das Wort Gottes in uns bleibt und Wurzeln schlägt in uns. Neulich fragte mich jemand, wie geht's dir eigentlich? Ich sagte, ich hangel mich von einer Verheißung zur anderen. Und das ist wirklich so. Es gibt solche Zeiten. Da bin ich mir dessen bewusst, dass ich nur vom Wort lebe. Ausschließlich vom Wort Gottes, von den Verheißungen Gottes. Der Heilige Geist erinnert mich dann oftmals an ein Bündel von Verheißungen, die ich im Glauben ergreife. Und dann merke ich, wie der Geist Gottes in mir Kraft wirkt und mir Kraft schenkt, Neukraft schenkt, diese Proben, diese Prüfungswege zu erdulden, zu ertragen und Gott ein wenig darin zu verherrlichen. Das hat alles etwas mit dem Wort Gottes zu tun, ihr Lieben. Und das Zweite ist, dass es auch etwas mit dem Gebet zu tun hat, wie wir hier gelesen haben in Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Eine herrliche Verheißung. Was wollen wir denn dann? Worum bitten wir denn dann, wenn das Wort Gottes in uns bleibt, die Verheißungen Gottes? Dann bitten wir um das, was Gott wohlgefällig ist, was ihn verherrlicht, was ihn ehrt. Darum geht es uns dann. Das Vaterunser ist mir in den vergangenen Monaten so wichtig geworden wie niemals zuvor. Und ich sage manches Mal zu meinem Herrn, es soll dabei bleiben. Durch deine Gnade soll es dabei bleiben. Es geht in erster Linie darum, dass dein Name geheiligt wird, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Auch in dieser speziellen Situation. Um etwas anderes soll es mir nicht zu tun sein. Alles andere ist dem untergeordnet. Immer wieder komme ich auf diese drei ersten Bitten im Vaterunser zurück. Das entspricht dem Willen Gottes. Da beten wir verheißungsorientiert. Da kann Gott auch unsere Gebete erhören. Es geht ums Gebet hier. Aus dieser organischen Verbindung der Rebe mit dem Weinstock, der Jünger Jesu mit dem Herrn Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, kommt immer wieder das Gebet, das gläubige Gebet. Das Gebet ist ja ein Ausdruck unserer Abhängigkeit, unserer Schwachheit. Kinder bitten ihre Eltern, warum? Weil sie es nicht selbst haben. Sie haben die Eltern nötig und deshalb kommen sie manchmal sehr oft am Tag mit dieser und jener Bitte, die die Eltern zu erfüllen haben oder doch Bitte erfüllen möchten. Das ist ein Ausdruck der Abhängigkeit, der eigenen Ohnmacht und Schwachheit. Und so ist es auch hier. Wir werden zu Betern, zu solchen, die immer und immer wieder mit ihren Anliegen zum Herrn kommen. Nicht nur in bestimmten Gebetszeiten, sondern wie der Apostel Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Das heißt also, wir suchen immer wieder zwischendurch auch in den alltäglichen Verrichtungen die Abhängigkeit im Gebet vom Herrn. Und wenn es manchmal nur ein Seufzer ist zu ihm hin. Ihr Lieben, der Mangel an Interesse an einer Gebetsstunde, die nur ein einziges Mal im Monat in einer Gemeinde stattfindet. Der spärliche Besuch dieser Gebetsstunde lässt tief blicken und macht eine entscheidende Aussage über die Fruchtbarkeit unseres persönlichen Glaubenslebens und über die Fruchtbarkeit des Gemeindelebens. Eine ganz entscheidende Aussage. Wenn das stimmt, was ein Erweckungsprediger mal gesagt hat, dass die Gebetsstunde der Pulsschlag der Gemeinde ist, der Pulsschlag, dann können wir uns nun selbst die Antwort geben, dann wissen wir, wie schwach unser Puls schlägt, wie schwach das Herz schlägt. Das ist einfach so, ihr Lieben. Ich weiß auch, dass mit Druck an dieser Stelle überhaupt nicht zu machen ist. Auch damit nicht, dass man ständig Appelle richtet an die Geschwister, doch wenn es eben möglich ist. Es gibt natürlich Hinderungsgründe, das ist klar. Die müssen aber schon schwerwiegend sein. Die müssen wirklich schwerwiegend sein, wenn man bedenkt, was auf dem Spiel steht. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass Appelle, ständige Appelle an die Einzelnen, doch diese eine Gebetsstunde im Monat wahrzunehmen, im Grunde genommen nichts bringen. Hier muss der Geist Gottes etwas wirken. Hier muss der Geist Gottes in die Buße führen zunächst einmal. Hier muss dem Einzelnen das deutlich werden, wie es in seinem geistlichen und um sein geistliches Leben bestellt ist. Das Wort gehört da hinein, das Gebet gehört da hinein und die ständige Reinigung gehört da hinein. Der Herr Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das heißt also, es ist grundsätzlich alles in Ordnung. Wenn ein Christ zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, ein Mensch zum lebendigen Glauben an Christus gekommen ist, dann ist er gegangen durch das Wasserbad des Wortes. Dann weiß er um die Vergebung seiner Sünden durch das Blut Jesu. Dann ist grundsätzlich vor Gott alles in Ordnung. Er ist gerecht und rein vor dem lebendigen Gott und darf sich seines Heils erfreuen. Aber der Herr Jesus spricht hier noch von einer anderen Reinigung. Er sagt nicht nur, ihr seid schon rein. Grundsätzlich ist alles okay bei euch. Aufgrund dessen, was ich euch gesagt habe, und das bezieht sich ja letztlich auf die Kreuzesbotschaft. Es ist alles in Ordnung. Er sagt auch und spricht hier auch von einer fortlaufenden Reinigung. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und er sagt, und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Hier geht es also um einen Reinigungsprozess. Da reinigt uns der Herr mehr und mehr von allem Eigenleben, damit wir nicht weggeworfen werden, wie eine Rebe, die keine Frucht bringt. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Das Rebholz taucht nur etwas zum Fruchtbringen. Sonst ist es völlig wertlos, völlig wertlos. Dann wird es genommen, wird weggeworfen, wird verbrannt. Und davor möchte der Herr gerne bewahren. Und darum geht es darum, dass er ständig und immer wieder den Reinigungsprozess an seinen Leuten vollzieht. Pastor Modersohn hatte an seinem Haus einen Weinstock. Aber niemand in dem Hause hatte Ahnung davon, wie man solch einen Weinstock behandelt. Der Weinstock war inzwischen entartet, ausgeartet. Er hatte die ganze Seite des Hauses mit seinen grünen Ranken bezogen und er brachte kaum oder gar keine Früchte. Wenn Früchte, dann nur sehr kleine, unscheinbare Früchte. Und dann bekam Modersohn einmal Besuch von einem Glaubensbruder und er war unter Weingärtnern aufgewachsen. Der sah sich die ganze Geschichte an, schüttelte mit dem Kopf und dann sagte er, wenn ich wiederkomme, bringe ich meine Rebschere mit. Und er kam wieder, so schreibt Modersohn, die Schere hatte er auch mitgebracht. Aber ehe er ans Werk ging, sagte er zu mir, aber erschrecken Sie nicht, wenn ich zu schneiden anfange. Der Weinstock muss gründlich beschnitten werden. Ich gab ihm die Erlaubnis zu tun, was er für recht halte. Und er tat ein gründliches Werk. Bald lag ein großer Haufen abgeschnittener Ranken im Garten. Und von dem schönen, großen Weinstock war nicht mehr viel übrig geblieben. So sagte er, nun kann es etwas werden. Jetzt werden sich auch Trauben einstellen, größere und mehr. Die vielen Schösslinge und Geizer haben ja alle Kraft und allen Saft weggenommen. So muss der Weinstock immer wieder, die Reben müssen zurückgeschnitten werden, damit sie Frucht bringen, damit sie mehr Frucht bringen, damit sie viel Frucht bringen. Es geht um Reinigung. Rein äußerlich, so haben wir gehört, sieht solch ein Weinstock da nicht mehr schön aus, wenn er so arg zurückgeschnitten wird. Aber es muss sein. Und so nimmt uns unser Herr auch immer wieder all unsere Schönheit, all das, worauf wir so schön sind. Ich spreche jetzt nicht von äußerer Schönheit, von einer äußeren Erscheinung, sondern von dem, was wir oft als so schön innerlich empfinden. Da macht er uns hässlich. Er deckt uns manches auf. Aufbrausen, Jähzorn, Lügen, Heuchelei, Unversöhnlichkeit, Verleumden, Geschwätzigkeit, Empfindlichkeit, Ärger, Rechthaberei, Eitelkeit, Neid, Eifersucht, Lieblosigkeit, Unfreundlichkeit, Rücksichtslosigkeit, Oberflächlichkeit, Lässigkeit oder Leichtfertigkeit. Das alles muss offenbar werden. Da brauchen wir Reinigung. Und dann geht es vielleicht noch etwas tiefer. Da geht es um die guten Seiten, die wir so zu haben meinen. Die guten Seiten, die wir von Natur aus haben, die auch im Lichte Gottes nichts taugen. Eine natürliche Demut, eine natürliche Sanftmut, eine natürliche Freundlichkeit und. Dann werden wir in das Licht Gottes hineingestellt durch sein Wort und dann wird offenbar, dass auch das dem Gericht Gottes verfallen ist. Nicht nur die offensichtlich bösen Seiten unseres Wesens gehören unters Kreuz. Auch das, was wir scheinbar Gutes haben von Natur aus, worauf wir stolz sind und was letztlich vor Gott keinen Bestand hat, gehört unters Kreuz. Der ganze Mensch gehört unters Kreuz. Nicht nur ein Teil, das ist katholisches Denken. Da starb der Herr Jesus für einige Sünden am Kreuz, aber nicht für den ganzen Menschen. Es ist aber am Kreuz das Gericht ergangen über den ganzen Menschen. Wir sind ganz Sünder, total, auch im Blick auf die scheinbar guten Seiten unseres natürlichen Wesens. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, Römer Kapitel 6. Da geht es also um diesen Reinigungsprozess hier in Johannes 15. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wenn der Weingärtner bei uns die Rebschere ansetzt, wie reagieren wir darauf? Man kann natürlich ausweichen. Ihr Lieben, man kann all den Sterbenswegen, die Gott uns führt, ausweichen. Diese Möglichkeit besteht. Dann geht es uns vielleicht ein bisschen besser, dann fühlen wir uns vielleicht ein bisschen besser, aber das Problem ist längst nicht gelöst. Das Leben Jesu bekommt keinen Raum in uns. Das Leben Jesu bekommt nur Raum in uns da, wo wir bereit sind, uns diesem Sterbensprozess zu unterstellen, dem nicht auszuweichen. Und wenn wir merken, wir möchten gerne ausweichen, dass wir dann zumindest rufen, Herr, erbarm dich über mich, gib Gnade, dass ich dich jetzt stille halte, wenn du das Rebmesser ansetzt, die Rebschere. Ich bin einmal als Kind dem Zahnarzt, der eine Behandlung bei mir vornahm, davongelaufen. Bin einfach davongelaufen. Es tat weh und ich bin einfach abgehauen. Ab nach Hause. So kann man das natürlich machen, ja? Wenn Gott uns wehtun muss, weil das eine oder andere nicht in Ordnung ist in unserem Leben, in unserem Glaubensleben. Und damit wir Frucht bringen, damit wir ihn dadurch verherrlichen, wenn Gott uns wehtun muss, kann man natürlich davonlaufen, das kann man machen. Aber wir kommen geistlich nicht weiter. Das Weizenkornprinzip gilt immer für uns. Das Weizenkornprinzip bedeutet, es muss in die Erde und ersterben, sonst bleibt es allein. Sonst bringt es keine Frucht. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es Frucht. Und so auch hier im Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Und das geht bis an unser Lebensende, ihr Lieben. Bis an unser Lebensende. Ich sprach jetzt diese Tage noch mit einer lebengläubigen Frau am Telefon von außerhalb. Und sie trägt zurzeit eine sehr, sehr schwere Last. Muss man wirklich sagen. Erstens ist sie selbst körperlich sehr angefochten und angeschlagen, und dann hat sie ein großes, großes Problem. Und dann sagte sie, es könnte doch alles so schön sein. Und dann nannte sie so einige Dinge, die so schön waren. Es könnte doch alles so schön sein. Kennen wir das nicht? Ja, es könnte so schön sein. Aber wir sind eben Sünder und wir brauchen diese Erziehungsschule Gottes. Und sie sieht das auch so. Und ich sagte zu ihr, es ist doch so, dass gerade im Alter, kurz vor den Toren der ewigen Herrlichkeit der Gläubigen noch einmal besonders hineingenommen wird in den Schmelzofen der Trübsal. So haben es viele, viele erlebt. Kurz vor dem Ziel, kurz vor der Herrlichkeit, wurden sie noch mal so richtig in die Hochschule des Leidens geführt. Also, es gibt keinen Zeitraum, auch nicht im Alter und vielleicht gerade nicht im Alter, wo wir ausgenommen werden oder herausgenommen werden aus diesem Reinigungsprozess, von dem der Herr Jesus hier spricht. Und wie kann uns das wehtun, ihr Lieben? Wenn der Weingärtner seine Rebschere bei uns ansetzt, wie tief kann das gehen bei uns? Wie weh kann uns das tun? Und doch, lasst uns das bedenken, die Rebschere liegt in der Hand unseres liebenden himmlischen Weingärtners. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Unser Vater im Himmel, in Christus Jesus, hat die Rebschere in seiner Hand. Das ist eine liebende Hand, die uns nur zur Not wehtut. So wie es heißt in den Klageliedern Jeremias, nicht von Herzen plagt er die Leute. Nur immer, wenn es nötig ist, wenn es wirklich erforderlich ist. Und dann leidet er mit uns. Und er leidet mehr als wir selbst. Das sehen wir am Kreuz. Er schneidet nicht, um uns weh zu tun, sondern um uns zu helfen. Damit wir mehr Frucht bringen, damit wir den Vater im Himmel verherrlichen, durch Frucht, mehr Frucht und viel Frucht. Und dazu macht der Herr uns Gnade schenken. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Amen.